Liebe Gemeinde, können Sie bezeugen, wie sich Ihr Leben nach der Begegnung mit Jesus Christus verändert hat? Es gibt eine gute Tradition, vor der Taufe erzählen junge Menschen und auch nicht mehr ganz junge Menschen, wie sie zu Gott gefunden haben. Oft teilen die Menschen in Gemeinden, wie sie zu Gott gekommen sind und wie Gott ihnen geholfen hat, durch verschiedene Lebensabschnitte zu gehen. Und in solchen Momenten versteht man eine einfache Wahrheit. Er oder sie befand sich in der gleichen Situation, in der ich jetzt bin oder war. Wenn wir Prüfungen durchmachen, finden wir darin ein Beispiel dafür, wie wir selbst die Schwierigkeiten überwinden können. Wenn man das Neue Testament mehrmals liest, begegnet man dem Zeugnis von der Umkehr der Apostel Paulus immer wieder. Zuerst in der Apostelgeschichte Kapitel 9, dann in den Kapiteln 22 und 26 und mehrmals in Briefen des Apostel Paulus. Auch in 1. Timotheus Brief, und wir lesen diese Briefe von 1. Kapitel 12. Vers. Und darum denke ich, dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend und im Glauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, am Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit ich mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeuge, zum Vorbild für die, die künftig in ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Da stellt sich die Frage, warum wird dem Bekehrungserlebnis von Paulus so viel Aufmerksamkeit gewidmet? Es selbst gibt die Antwort in Vers 19. Aber darum bin ich auch Barmherzigkeit erfahren, damit Jesus Christus in mir zuerst allen Langmut zeige, zum Vorbild denen, die an ihn glauben, zur ewigen Lebenszeit. Seine Bekehrung ist ein Beispiel für uns. Dieses Beispiel hilft uns, im Glauben gefestigt zu werden. Millionen und Millionen Menschen über viele Jahrhunderte haben das Zeugnis von Paulus gelesen und zu sich gesagt, wenn der Verfolger der Kirche von Gott Barmherzigkeit erfahren hat, dann kann ich auch Barmherzigkeit erfahren. Wenn er sich verändert hat, dann kann auch ich mich verändern. Wenn Gott in eine Berufung gegeben hat, dann wird er auch mir eine Berufung geben. In diesem liegt die Kraft der Zeugnisse der Kirche. Heute möchte ich erneut die Bekehrung von Paulus betrachten, um zu uns helfen, näher zu dem barmherzigen und guten Gott zu kommen. Letzte Woche, am Freitag, hatten wir mit den Brüdern aus der Ukraine das erste Männertreff. Am Sonntag fand ein wunderbares Treffen der Frauen statt, bei dem alle Schwestern zusammenkommen konnten. Ich hoffe, dass solche Treffen regelmäßig stattfinden und Veränderungen im Leben sowohl der Männer als auch der Frauen bewirken werden. Beim Männergespräch haben wir mehrere Fragen aufgeworfen. Wie sehe ich mich selbst? Wie sehen mich die anderen? Wie sieht mich der Teufel? Und wie sieht mich Gott? In dieser Woche war ich zusammen mit meiner Tochter in der Schule beim Gespräch mit der Lehrerin. Mir hat sehr gefallen, wie das Gespräch aufgebaut war. Zuerst erhielt Svetlana, meine Tochter, einen Fragebogen, und in dem sie selbst ihre Leistungen einschätzen konnte. Und danach teilte die Lehrerin ihre Sicht auf ihre Leistungen. Im Text begegnen wir drei Worte, die Paulus beschreiben: Lästerer, Verfolger, Gewalttäter. Das Wort Lästerer zeigt, dass Paulus über Jesus Christus schlecht redete. Er hasste ihn und verleumdete ihn. Er war auch ein Gewalttäter. Er drohte den Christen mit Gewalt und Tod. In der Apostelgeschichte heißt es, Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn. Im griechischen Text haucht er Drohungen aus. Ich denke, jeder von uns hat schon Momente erlebt, in denen ein unangenehmer Geruch aus dem Mund kam. Vielleicht hat jemand etwas mit Knoblauch oder Zwiebel gegessen. Meistens reicht es aus, die Zähne zu putzen, einen Mundspüler zu benutzen oder kaum Gummi zu kauen und der Geruch loszuwerden. Aber wie man wird das Geruch von Mord und Hass los? Er kommt nicht aus dem Mund, er kommt aus dem Herzen. Gibt es im Laden Kaugummi gegen Schimpfworte oder Zahnpasta gegen Lügen und Betrug? In Matthäus 12 steht es, dass denn wo das Herz voll ist, geht der Mund über. Das Herz des Menschen kann man mit einem Gefäß vergleichen. Wenn man ein Glas zu voll mit Wasser füllt, dann ist das, was überläuft, der Überschuss. Genauso spiegeln die Worte eines Menschen wider, was in seinem Herz ist. In einer Predigt sprach ein Pastor über die Wichtigkeit eines reinigen Herzens und richtiger christlichen Beziehungen. Er gab einen einfachen Hinweis, wie wir unsere Einstellung zu anderen Menschen erkennen können. Manchmal fällt es uns schwer, selbst einzugestehen, wie wir wirklich zu anderen Menschen stehen. Der Pastor schult einen einfachen Test vor. Wenn du für einen Mensch beten kannst, dass Gott ihn segnen, zum Beispiel mit Weisheit, Gesundheit oder materiellen Gütern, dann ist dein Herz rein. In ihm ist kein Zorn, kein Neid und kein Groll. Wenn du dies jedoch nicht tun kannst, dann gibt es in deinem Herzen eine Blockade. Ein weiteres einfaches Beispiel: wenn du ruhig über die guten Eigenschaften eines Mitmenschen sprechen kannst, dann ist deine Einstellung zu ihm richtig. Vorletzte Woche brachte Pepe ein Beispiel mit einem Blatt Papier mit einem Tintenfleck. Er fragte, was seht ihr? Viele antworten, den Fleck. Wir sahen den Fleck, aber nicht den weißen Blatt darum herum. Ich denke, dass Saulus ruhig über das Wetter oder andere alltägliche Dinge sprechen konnte, aber Christus und Christen lösten in ihm einen starken Hass und den Wunsch aus, ihnen Schaden zuzufügen. Der Inhalt von Paulus' Herz war überfüllt mit Bösen, Drohungen, Mordlust und Lästerungen. Der Apostel Paulus nennt sich selbst einen Abscheulichen. Keine besondere schöne Eigenschaft. Wie der Apostel von Teufel gesehen wird. Der Teufel war wahrscheinlich über Saulus zufrieden, denn dieser fügte der Kirche Schaden zu. Die Tore der Hölle versuchen immer, die Kirche zu verstören. Möglicherweise würde Saulus Hass auf Christus besonders stark nach dem Märtyrertod des Diakons Stephanus. Er sah ein leuchtendes Beispiel des Glaubens und hörte die Predigt Stephanas, die länger predigt in der Buch der Apostelgeschichte. Vielleicht konnte Paulus selbst diese Predigt dem Evangelisten Luca ausführlich erzählen und so ist sie bis zu uns gelangt. Die Predigt Stephanus wirkte auf den Jünger Saulus, führte ihn aber leider nicht zur Umkehr. Er setzte weiterhin das Töten gutheißen und nahm an den Verfolgungen der Kirche teil. Konnte Saulus damals Buße tun? Wahrscheinlich hatte er können. Aber stattdessen verhärtete er sich und wurde ein Verfolger der Kirche. Wenn das Wort Gottes uns beruhigt, verhärtete eure Herzen nicht. In hebräischem Brief warnt der Apostel Paulus, der Autor, dreimal diese Worte: Verhärtet eure Herzen nicht. Er sagte dies wohl wissend um den Zustand des jüdischen Volkes, wie auch um seinen eigenen vor der Begegnung mit Jesus. Saulus glaubte Gott nicht und das zeigte sich in seiner Grausamkeit. Paulus selbst sagt, dass er aus Unglauben und Unwissenheit handelte, im Unterschied zu Pharao, der sein Herz bewusst verhärtet. Wenn Gott in unser Herz spricht, müssen wir sein Wort annehmen, damit es Frucht in unser Leben bringt. Ebenfalls kann man es auf später verschieben, vergessen oder das Herz verhärten und es taub gegenüber Gott machen. Wie die Umgebung Paulus sah. Kurz gesagt, sie führte ihn. Paulus' Ruf eilte ihm voraus. Nach Damaskus musste man ungefähr 10 Tage reisen und die Christen kannten ihn als einen grausamen Verfolger. Der Jünger Ananias widersprach sogar Gott, als dieser ihn zu Paulus sandte. Habt ihr jemand eurem von Gesetzen widersprochen? Kennt ihr das Gefühl, man muss etwas sagen, aber die Person hat die Macht, euch zu bestrafen. So versuchte auch Anania, Gott zu beweisen, dass Paulus gefährlich ist. Wahrscheinlich zweifelte er in diesem Moment daran, dass Gott alles sieht und versteht. Als Antwort erklärt Gott, warum er Barmherzigkeit gegenüber Saulus zeigt. Als Fazit können wir sagen, dass Paulus war den strengsten Strafe würdig. Er verfolgte die Kirche, hörte nicht die Predigt Stephanus und hätte Strafe verdient. Mehr noch, die Kirche hätte von Gott verlangen können, Paulus zu bestrafen. In Offenbarung 6 heißt es, und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachten worden waren, um das Wort des Gottes willen und um das Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unsere Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Die Kirche betet für Gottes Gericht. Kann es ein Christ für Strafe beten? Einfache Antwort, ja, er kann. Aber in Römer auch steht, dass Recht auch nicht selbst Geliebte, sondern gibt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mir gebührt die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wir können Gott vertrauen, er ist ein gerechter Richter. Ein Richter zu sein ist nicht so schwierig. Es gibt eine Tat, es gibt ein Gesetz und auf Grundlage des Gesetzes wird das Urteil gefällt. Die Kirche konnte beten, Herr, bestrafe Saulus. Sie konnten fragen, wie lange noch, Herr, wann wirst du den Sünder bestrafen? Heute gibt es in der Kirche in der Ukraine Menschen, die beten und Gott bitten, Russland und die Kriegsverbrecher zu bestrafen. Besonders wenn viele in Frost ohne Strom und Licht sind. Zum Beispiel heute ist minus 17 Grad. Aber sollte man für Gottes Gericht beten oder für Gottes Barmherzigkeit und die Umkehr des Sünders? Die Antwort hängt davon ab, wie Gott uns sieht. Wir haben bereits drei Fragen beantwortet. Wie sah Saulus sich selbst? Wie sah der Teufel Saulus? Und wie sah die Umgebung Saulus? Und die letzte Frage bleibt, wo sie sah Gott Saulus? In Apostelgeschichte 9, Vers 50 heißt es, der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn er ist mein auserwältiges Werkzeug, um meinen Namen von Heidenkönige und die Kinder Israels zu verkündigen. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Gott sieht Saulus als sein auserwähltes Werkzeug, als wertvolles Kind und Diener. Und es ist nicht wichtig, wie du dich selbst siehst oder andere Menschen dich sehen. Wichtig ist, wie Gott dich sieht. Gott sieht uns als Gefäß, gefüllt mit Gnade. So wie Gott Saulus gereinigt hat, kann er auch uns reinigen. Gott sieht dich als sein auserwähltes Werkzeug. Gott will, dass du das weißt. Er wiederholt die Geschichte von Paulus dreimal im Buch der Apostelgeschichte und noch mehrfach in seinen Briefen. Paulus dient uns als Beispiel. Seht, welche große Barmherzigkeit Gottes und dieselbe Barmherzigkeit wird jedem von uns geschenkt. Gott vergibt, er reinigt, er schenkt neue Leben. Vorhin sprachen wir darüber, was für ein Gefäß Saulus war, bis zum Rand gefüllt mit Bösen und Hass, Lästern gegen Christus und die Christen. Aber Gott reinigte dieses Gefäß. Als Paulus zu Gott betete, wurde sein Herz rein und leer. Um etwas von Herrn anzunehmen, muss unser Herz von Bosheit, Groll und allem, was uns hindert, Gott zu sehen, gereinigt sein. Wir müssen Gott um Vergebung bitten und selbst vergeben. Andernfalls wird unser Herz bis zum Rand mit Sünde und Groll gefüllt sein und es wird alles ausströmen, was nicht soll. Für das Heil reicht es aus, Gott zu vergeben zu bitten und Jesus Christus als Retter anzurufen. Aber um frei zu sein, müssen wir auch andere vergeben. Zurück zum Buch der Apostelgeschichte. Paulus befand sich drei Tage im Gebet, in Dunkelheit, im Fasten. In einer Vision sieht er Ananias, einen einfachen Christen aus der Stadt Damaskus. Genau Ananias sollte für Saulus beten. Und hier stellt sich die Frage, warum Ananias? Warum nicht einer der Apostel, die Älteste der Kirche oder Diakonie? Einmal sprach ich mit einem orthodoxen Mann. Er behauptete, dass Protestanten keine Gnade hatten, keine Kraft Gottes. Er erklärte das mit apostolischer Sukzession. Christus segnete die Apostel, die Bischöfe und die Bischöfe, die Priester. Aber Gott wirkt anders. Er benutze einen einfachen Christen, Ananias, um die Hände auf den Apostel zu legen. Eine seltsame Wahl, wenn man diese Ordnung durchsetzen wollte. Ich denke, das geschah auch für Ananias selbst und für die Kirche. Derjenige, der verfolgt wurde, derjenige, der Saulus fesseln und richten wollte, kommt, um ihn zu befreien. Wenn wir vergeben, befreien wir den anderen und werden selbst frei. Wir befreien unsere Verfolger und gewinnen unsere eigene Freiheit. Ananias legte die Hände auf Saulus und dieser empfing den Heiligen Geist. Später taufte derselbe Ananias ihn. So erhält der Täter Vergeben von Gepeinigten und die Gnade Gottes wirkt durch einen einfachen Menschen. Wenn wir vergeben, werden wir zu Kanälen der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Wir setzen Prozesse im Gang, die wir uns nicht hätten vorstellen können. Ananias konnte sich sicher nicht vorstellen, dass gerade er die Hände auf die Apostel legen würde. Aber Gott wollte es so. Deshalb, wenn du ein Wunder Gottes sehen willst, vergib dem, der gegen dich gesündigt hat. Und selbst wenn du keins Wunder sehen willst, vergib trotzdem. Wenn ein Mensch sein Herz öffnet, vielfacht sich die Gnade Gottes darin zusammen mit Glauben und Liebe. Dann strömt nicht das Böse aus dem Herz, sondern das, womit es gefüllt ist, Glaube und Liebe. Stellt euch einen Supermarkt vor, viele verschiedene Produkte, unterschiedliche Verpackungen und Namen, und zu wissen, was drin ist, schaut man auf die Zutatenliste. Genauso muss im Herzen eines Christen Liebe und Glaube sein. Wenn es damit gefüllt ist, verbreitet wird den Duft des Lebens, die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. Wir beginnen uns selber und andere mit Gottes Augen zu sehen. Das ist ein großer Segen. Selbst in schwierigsten Umständen und Leiden sieht der Gläubige Gottes Gegenwart und Fürsorge. In schweren Leiden selig sind die treuernden Trost. In Verfolgungen und Verbrennungen um das Wahrheit willen ein wahrhaftiges Zuhause. Dank der Begegnung mit Jesus fand Paulus seine Berufung. Wenn wir uns die Frage stellen, wer bin ich vor Gott, erkennen wir auch unsere Berufung. Paulus war ein auserwähltes Gefäß, um das Namen Jesu Christus vor der Völker verkündigen. Gott sah seine Seele. Ein Gefäß, gefüllt mit Hass und Leisterung, reinigte er durch das Blut Jesu Christi, füllte er mit Liebe und Glauben und öffnete seine Augen für seine Bestimmung. Heute stehen wir auch wie an Paulus Stelle. Gott nimmt uns, reinigt unsere Herzen, füllt es mit seiner Liebe und sagt jedem von uns, du bist mein auserwähltes Gefäß. Für Paulus öffnete die Begegnung mit Jesus nicht nur Vergeben, sondern auch Berufung. Wir erkennen, wozu sein Leben für Gott gebraucht wird. Wenn wir uns die Frage stellen, wer bin ich vor Gott, beginnen wir unsere eigene Bestimmung zu verstehen. In Epheser 2, Vers 10 sagt uns, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Gott hat den Weg für jeden von uns im Voraus bereitet. Er hat eine Bestimmung, die wir annehmen und erfüllen können. Natürlich sehen wir die allgemeine Berufung aller Christen, die in dem Epheserbrief beschrieben wird. Ein heiliges Leben führen, Lüge, Zorn und Unreinigten ablegen, in Vergeben und Liebe leben, ein Licht für die Welt sein. Doch gleichzeitig gibt es eine individuelle, persönliche Berufung. Gott hat dich genauer in deine Familie, in unsere Kirche und diese Stadt gesetzt. Hier ist wichtig, die besondere persönliche Berufung zu suchen, die er speziell für dich vorbereitet hat. Das Beste für uns ist, diese Berufung jeden Tag unseres Lebens zu folgen, Gottes Willen zu tun und an seinen großen Werken teilzunehmen. Am Schluss möchte ich vier Sachen über Gottes Barmherzigkeit und Berufen teilen. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht hätte verschonen können. Paulus ist ein lebendiger Beweis. Gottes Gnade vergibt nicht nur, sie verändert das Herz. Aus einem Herz voller Bosheit und Hass machte Gott ein Herz voller Glauben und Liebe. Vergeben ist immer mit Berufung verbunden. Wir werden nicht nur von der Hölle gerettet, sondern für Gottes Werk, für Dienst und gute Werke. Du bist ein auserwähltes Gefäß und dort hast eine hohe göttliche Bestimmung. Gott sieht dich, liebt dich und möchte dein Leben zu seiner Ehre gebrauchen. Heute sagt Gott jedem von uns, nimm meine Barmherzigkeit an, vertraue auf meine Liebe und gehe den Weg, den ich für dich bereitet habe. Amen.